Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Matthias Michenhagen. Er sitzt neben mir. Wir kennen uns seit Studentenzeiten. Wir haben beide uns mal mit der Pädagogik beschäftigt. Er hat katholische Theologie, Französisch, Philosophie studiert, ist dann in den Schuldienst gegangen, ist beamteter Studienrat gewesen, bis er von Herrn Thumann, einem früheren Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, abgeworben worden ist in die Wirtschaft. Da hat er eine Bilderbuchkarriere zunächst in Deutschland und hinterher noch getoppt, wirklich getoppt in Amerika über Jahrzehnte hingelegt. Jetzt ist er Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Lieber Martin, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre.
Und mir ist es eine große Freude und Ehre zugleich, mich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, bevor wir einsteigen in das, was dich heute umtreibt, nämlich die Präsidentschaft der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, du hast einen spannenden Werdegang hinter dir. Was sind aus deiner Sicht die bisherigen Highlights gewesen, deines Lebens?
Ja, also Highlight war sicherlich die Geschichte in Amerika, wo ich als Chairman, Präsident und CEO weit über der durchschnittlichen Verweildauer 16,5 Jahre lang das Unternehmen führen durfte und an den Zahlen kann man erkennen, dass das nicht ganz erfolglos war. Also das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich mein ganzes Leben lang Sachen machen konnte, an denen ich Freude hatte.
Vielleicht erklärst du unseren Zuhörern mal, was für ein Unternehmen das war, welches Volumen es hatte und was du erreicht hast in der Zeit.
Ja, das ist eine Firma, die Landtechnik herstellt, Landmaschinen, ein Unternehmen mit verschiedenen Marken, bekannte Marken in Deutschland natürlich Fendt, weltweit eher Massey Ferguson, das ist so die globale Marke in Nordeuropa und Brasilien, die für die Marke Valtra, und diese Firma hat alles gemacht vom kleinen Traktor bis zum größten Traktor der Welt, bis zum Mähdrescher, also ein komplettes in der Branche nennt man das ein kompletter Fullliner. Und als ich da anfing, machte die Firma etwa 3 Milliarden Dollar Umsatz. Und als ich da wegging, waren es 10. Also wir haben ein sehr schönes Wachstum erleben dürfen. Und das Besondere war, wir haben 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Davon auch einen großen Teil in Deutschland, einen großen Teil in Bayern, wo die Bayern ganz stolz drauf sind. Ich habe dann sogar den Bayerischen Verdienstorden bekommen von Herrn Röser. Ich habe das gar nicht so von Herrn Söder. Ich habe das gar nicht so ernst genommen. Ich habe immer gedacht, na ja, was ist das schon? Aber dann habe ich gemerkt, dass das ein ganz exklusiver Auszeichnung ist. Da gibt es nur 2.000 jeweils lebende Bürdenträger sozusagen, und da muss immer einer sterben, damit wieder neuer geehrt werden kann. Also das ist so ein bisschen in kurzen Zahlen, was wir gemacht haben. An der Börsenkurs hat sich unglaublich entwickelt, von als ich anfing 8 Dollar pro Aktie, und als ich wegging, waren es über 120. Also haben alle Aktionäre davon profitiert. Und ich selbst auch. Als ich da anfing, habe ich gedacht, ich war vorher bei Klaas, und dann bin ich an die Börse gefahren nach New York und musste mich da vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ich habe meinen ganzen Bonus, den letzten Bonus, den ich bei Klaas erhalten habe, in Eco-Aktien investiert, geht hin und tut desgleichen. Und das hat sich natürlich, wenn man rechnen kann, gut ausgezahlt. Und deshalb kann ich mir das leisten, heute auch ohne Entschädigung. Bei der FN war das so, da gibt es, der Präsident bekommt eine Aufwandsentschädigung von 25.000 Euro. Darauf habe ich verzichtet.
Aber unsere Zuhörer wird interessieren, wie wird man vom Lehrer zum Top-Manager in den USA in einem aktiennotierten Unternehmen. Das ist ja ein Werdegang, der einmalig ist.
Ja, ich glaube, das kann man nicht planen. Erstmal, wie kommt man als Lehrer in die Wirtschaft? Ich habe mein Studium dadurch finanziert, dass ich einen Reitstall geleitet habe, oder ich hatte einen großen Schulbetrieb mit 18 Schulpferden. Das ist schon größer als normal, sehr erfolgreich über viele Jahre. Und in dem Zusammenhang habe ich dann über den rheinischen Landestrainer, der mein Ausbilder auch war, Dressurausbilder war, Wolfgang Winkelhus, habe ich dann Herrn Thumann kennengelernt. Und der hat mich dann nach kurzer Zeit immer eigentlich, wenn man das salopp sagen darf, verarscht. Weil wenn wir uns im Stall trafen, sagt er immer, es ist ja Samstagmorgen, wieso können Sie hier sein und reiten, wieso sind Sie nicht in der Schule? Und dann kamen so Sprüche, wollen Sie wirklich den Rest Ihres Lebens morgens die unerzogenen Kinder anderer Leute in der Schule betreuen und dann nachmittags im Reitstall? Und nachdem er das mehrere Jahre immer regelmäßig so witzig anmerkt, habe ich dann gesagt, Herr Thumann, ich kann es nicht mehr hören. Der war mein größter Sponsor, also von daher musste ich da ein bisschen vorsichtig sein. Dann machen Sie doch einen Vorschlag. Dann hat er mich eingeladen in sein Unternehmen. Ich hatte dann meine beste Korthose an, ein sehr schönes Lacoste-Polo-Shirt. Das war damals so ein bisschen Stahl-Winkelhus. Wir hatten immer Lacoste-Polo-Shirts. Und dann eine Wildlederjacke, so ein bisschen so wie heute. Und dann das Erste, was er dann sagte, Herr Richenhagen, bei uns in der Wirtschaft kommt man so nicht zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich gesagt, Herr Thumann, ich wüsste nicht, dass ich mich bei Ihnen vorstelle. Und dann reagierte er sofort und sagte, ja, warten Sie mal ab. Und dann machte er mir ein Angebot, ein Trainee-Programm und ein Fernstudium Betriebswirtschaft. Das habe ich dann auch absolviert. Und dann habe ich in dieser Firma, das war mehr so ein mittelständisches Unternehmen, habe ich alles gemacht, Einkauf, Verkauf, Personal, alles außer den finanztechnischen Bereich. Aber ich habe Logistik gemacht, ich habe Werksleitung gemacht, Verkauf, Produktmanagement und so weiter. Und nach 7 Jahren war ich dann Geschäftsführer bei dieser Firma, die wir dann verkauft haben an den holländischen Konzern Hochofens, der wiederum dann verkauft wurde an Tata. Heute ist die Firma immer noch, die existiert immer noch, diese Firma, Spezialunternehmen für vor allen Dingen elektrolytisch Nickel plattierten oder vernickeltes Kaltband, und die gehören heute einem indischen Investor, funktioniert aber wunderbar. Es gibt Leute, die sagen, das ist heute viel besser als früher. Ich glaube, früher war es auch schon klasse, also denen geht es nach wie vor gut.
Wir haben, Martin, wir haben viele junge Hörerinnen und Hörer, und ich sag mal, das ist ja eine Karriere, die, wie du sagst, nicht planbar ist und für viele was ganz Besonderes ist. Wenn du jetzt mal aus der heutigen Sicht zurückguckst und sagst, was hast du aus deinem Studium mitgenommen, was hast du von der Reiterei, die du immer parallel dazu betrieben hast, wir beide haben uns ja auch über die Studentenreiterei kennengelernt, was hast du davon profitiert für dein zunächst mal berufliches Leben? Auf das Private gehe ich nachher nochmal.
Also von der Reiterei, es war natürlich so, dass ich als Lehrer kaum Kontakt hatte zu Wirtschaftskreisen. Und das kam, diese Kontakte kamen über die Reiterei. Wir haben Turniere veranstaltet, große Turniere. Da ging es darum, wie kann man die finanzieren. Das erste große Dressurturnier in Bonn, das sogenannte Bonner Dressurfestival auf der Hofgartenwiese, endete eigentlich mit einem, war eine tolle Veranstaltung. Wir behaupten immer noch, wir hatten 40.000 Zuschauer in der Kür. Da waren aber wahrscheinlich mehr als die Hälfte da, um die Stadtsoldaten zu sehen. Wir hatten rund um das Viereck eine komplette Kirmes mit allem drum und dran. Das war so der erste Kontakt zu Leuten in der Wirtschaft. Wir haben die Veranstaltung abgeschlossen mit einem soliden Verlust von 100.000 D-Mark. Da ich Vorsitzender des Vereins war, ich hatte gerade ein Reihenhäuschen gekauft in der Nähe von Bonn, standen dann bei mir die Gerichtsvollzieher vor der Tür. Das war sehr, sehr peinlich, weil die Nachbarn natürlich dachten, was ist denn da los? Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, um das zu sanieren. Dann haben wir gesagt, dann machen wir eine super Fete. Und mit den Einnahmen aus dieser Fete finanzieren wir dann die Lücke. Das hat leider auch nicht geklappt. Nachher war der Verlust noch größer. Und dann habe ich dann meinen Mut zusammengepackt und bin zu Herrn Riegel gefahren, Haribo. Der hat mir dann die Leviten gelesen, hat gesagt, war bei der Veranstaltung anwesend. Er hat gesagt, wie unsolide wir das da alles organisiert haben finanziell. Und dann habe ich da mit seinem Finanzchef, bekam ich dann eine Stunde eine Lektion, weil ich auch was Lustiges gemacht hatte. Ich hatte ein Schreiben rundgeschickt an Hunderte von Unternehmern und Managern. Und dann habe ich gesagt, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir können Spendenquittungen ausstellen, Bindestrich auch über einen wesentlichen höheren Betrag als den tatsächlich bezahlten. Und das war ja eine Einladung zum Steuerbetrug. Also das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Und dann haben wir die Briefe alle wieder eingesammelt. Und dann bin ich aber nach ein paar Stunden aus dem Büro von Herrn Riegel rausgegangen mit dem Scheck von 100.000 D-Mark. Und wir waren saniert. Und ab da haben wir dann etwas sorgfältiger uns gekümmert um die Gewinnung von Sponsoren. Das ist also ganz wichtig. Also dieser Teil kam aus dem Reitsport. Und ich hätte ohne den Reitsport ja gar keinen Herrn Thumann gar nicht kennengelernt. Und ich hatte allerdings auch andere. Ich hätte auch wahrscheinlich bei Haribo anfangen können als bekannter Betrüger und denen bei der Steueroptimierung helfen können. Aber ohne diesen Ausflug in den Reitsport, ich wollte eigentlich auch Berufsreiter werden. Ich habe dann mal die Reiterprüfung gemacht hier in Warndorf. Das war eigentlich immer schon so, dass ich andere Interessen hatte als nur. Ich war gerne Lehrer, aber das war nicht mein einziges Interesse. Und was ich dann aus dem Lehrerberuf nachher mitgenommen habe, ist, glaube ich, eine gewisse soziale Kompetenz. Schüler sind unheimlich direkt und brutal. Wenn man als Lehrer nicht ordentlich arbeitet, kriegt man das sofort in der Minute als Echo aus der Klasse, entweder dadurch, dass die alle auf den Tischen rumtanzen oder pennen und nicht mehr mitmachen. Und das ist viel direkter als in der Wirtschaft. Da hat keiner, sagt keiner, das muss man aber gepflegt das Feedback formulieren. Also der Umgang mit Menschen ist ja etwas, was wir als Lehrer können sollten. Das ist in der Ausbildung kommt das eigentlich zu kurz, aber in der Praxis hat man dann die Chance, das zu üben.
Hochspannend, das zu hören, dass du diese zwei Kompetenzen entwickelt hast. Einmal die soziale Kompetenz über das Lehrerdasein. In Anführungsstrichen, du stammst ja auch aus einem Lehrerhaushalt. Dein Vater war ja auch Lehrer und Rektor nachher einer Schule. Deine Schwestern sind Lehrer, also ein echtes Pädagogenumfeld hast du gehabt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das finde ich super spannend, dass du in der Reiterei immer auch das Kommerzielle verbunden hast mit dem eigentlich Sportlichen, was ja sicherlich die Ursprungspassion bei dir gewesen ist. Und meine Frage jetzt in dem Zusammenhang, wie bist du mit so einer Niederlage umgegangen? 100.000 Euro minus, nehmen wir das mal hin. Konntest du das innerlich ganz gut verarbeiten oder hat dich das runtergezogen?
Das hat mich sehr beschäftigt. Also wenn man weiß, dass ein Lehrer zu dem Zeitpunkt, war ich gerade ganz jung, war ich wahrscheinlich noch Studienreferendar, ein Studienrat im Anfangsstadium verdient genau 5.500 D-Mark netto. Damals wahrscheinlich. Ich hoffe, dass sie heute etwas mehr verdienen. Und da war natürlich 100.000 eine Hausnummer. Und das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Ich hatte auch bis dahin nie Schulden. Das war typisch so, ich bin in Köln-Mühlheim groß geworden, hatte ein Konto bis heute noch bei der Stadtsparkasse Köln mit einer Dame, die für mich verantwortlich war. Die kannte meinen Vater, die kannten meine Onkels, meinen Großvater. Und wenn mein Konto sich irgendwie so in die Richtung negativ bewegte, dann hat die sofort sich gemeldet und gesagt, also hier Martin, in eurer Familie werden keine Schulden gemacht. Also ich habe nie einen Kontokorrentkredit in Anspruch genommen. Und von daher war das natürlich schon eine Hausnummer. Und das hat mich dann schon etwas beunruhigt. Mein Vater war im Übrigen völlig weltfremd. Der hatte keinen Führerschein. Der war nicht Schwimmer. Wir hatten und hat aber Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Kindern im Leerschwingbecken seiner Schule das Schwimmen beigebracht. Also pädagogisch talentiert, auch ohne Kenntnisse sozusagen der Sache. Und wir hatten kein Fernsehen, kein Telefon. Und bei uns zu Hause ging alles nur immer, was hast du zuletzt gewesen? Theater, Oper, Konzerte, so das waren so die Themen. Und als ich dann in die Wirtschaft ging, hat mein Vater gedacht, ich wäre gescheitert. Und er war aber so weltfremd, ich bin mal mit einem, ich hatte ein sehr bekanntes Dressurpferd namens Moses. Und dann bin ich vom Turnier gekommen, wir hatten gewonnen, der war also Seriensieger in A- und L-Dressuren. Und dann habe ich den ausgeladen zu Hause und in Köln-Mühlheim am Reihenhäuschen meiner Eltern und habe den im Garten dann hingestellt. Der hatte eine Eigenschaft, der ließ sich nicht so gerne anbinden. Und dabei bekam ich dann immer den Hinweis von Profis, die sagen, dein Pferd ist nicht angebunden. Aber der stand stundenlang hinterm Anhänger und den musste man nicht anbinden. Der machte hin und wieder mal einen Ausflug. Dann gab es dann die Durchsage, Herr Richenhagen, Moses ist wieder unterwegs. Dann konnte man den irgendwo am Waldrand grasen sehen. Und jetzt stand Moses im Garten meines Elternhauses. Mein Vater kam mit dem Fahrrad aus der Schule. Das Pferd stand da, wo normalerweise sein Fahrradständer war. Und er nahm sein Fahrrad und lehnte das Fahrrad an das Pferd. Und Moses blieb stehen und guckte sich das an und sagte, was ist das denn hier? Und mein Vater kam gar nicht auf die Idee, dass das möglicherweise schlecht für sein Fahrrad oder für das Pferd sein könnte. Und als ich dann sagte, Papa, das kannst du aber nicht machen, sagte, wieso, das ist doch alles wunderbar, guck mal, der macht das, der guckt sich mein Fahrrad an.
Und dass das Pferd Moses hieß, muss dein Vater doch hoch erfreut haben, denn du warst ja in einer streng katholischen Familie zu Hause.
Ja, das fand mein Vater eigentlich ganz gut. Das war Moses 12 von Milan, ein Vollbruder zu Merano. Und weil der eigentlich so ein Springpferdeblut hatte, Merano von Meyer zu Bexton, landete der dann bei Paul Schockemühle, mit dem ich da gerade letztlich nochmal drüber gesprochen habe. Ich habe das Pferd verkauft. Als wir das Haus bauten, brauchte ich Liquidität. Das hat mir sehr schwer gefallen, das Pferd zu verkaufen. Habe ich dann an eine junge Dame verkauft, die bei mir Reitschülerin war. Und die kam damit aber nicht so gut zurecht. Hat das dann in Zahlung gegeben bei Hubert Nettekofen. Das Pferd wurde dann mitgenommen nach Neuwied. Der war noch nie in seinem Leben M-Springen gegangen und die hohe Reiterin hat ihn dann da im M-Springen geritten und gewonnen, weil das Pferd eben war ein klasse Pferd und hat Schockemühle den gleich mitgenommen.
Wunderbar. Stichwort Familie, die Ursprungsfamilie, über die haben wir gesprochen, über deinen Vater, deine aktuelle Familie.
Meine aktuelle Familie, da bin ich eigentlich ganz happy. Ich habe 3 Kinder, eine Tochter und 2 Jungs. Und die haben jetzt insgesamt, letzte Woche ist das 7. Enkelkind geboren worden. Gott sei Dank ein Mädchen, weil Martin Junior hatte bis dahin 3 Jungs, darunter auch Martin der 3. Und jetzt haben die ein Mädchen und ich hoffe, dass sie jetzt mit der Produktion aufhören, weil eigentlich die Frau wollte immer viele Kinder haben. Die kommt aus einer Familie mit vielen Kindern und dann habe ich nochmal 3 von unserem Ältesten, die 2 Ältesten waren gerade bei Schulzenius, 2 reitende Jungs.
Wunderbar. Möge das so bleiben. Wenn man dein Leben betrachtet, ein toll buntes Leben, wir beide haben uns über all die Jahrzehnte immer begleitet, auch wenn wir es nicht täglich gesehen haben. Ich habe dich mehrmals in den USA besucht, du hast also vor etwa 20 Jahren Deutschland den Rücken gekehrt, in Anführungsstrichen, bist immer wieder hier gewesen, hast inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft, die deutsche nach wie vor auch, lebst in Atlanta mit der Familie, mit der Großfamilie, kann man sagen, also auch die Tochter und die beiden Söhne mit ihren Familien leben in den USA, sind also ganz amerikanisiert. Wie kommt man auf die Idee, in dieser Situation, wenn man die 70 gerade überschritten hat, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung werden zu wollen?
Ja, das wollte ich nicht. Da gab es auch keinen Plan, auch wenn es hier und da Gerüchte gibt. Ich hätte das immer schon vorgehabt. Es gab ein erstes Gespräch mit Breido, als der noch im Amt war, weil da gab es so eine Bewegung, Peter Hoffmann und Theo Leuchten, die waren der Meinung, Breido wäre jetzt reif für den Ruhestand. Dann habe ich gesagt, ich mache das. Erstens ist das schwierig aus Amerika raus und zweitens mit einem Job. Es gab dann trotzdem ein Gespräch mit Breido und dann sind wir zu der Anschauung gekommen, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, wenn sein Nachfolger ungefähr genauso alt ist wie er selbst. Und darüber hinaus hatte er auch Interesse, wiedergewählt zu werden. Und ich habe gesagt, wenn ich das überhaupt machen würde, dann nur, wenn du das möchtest. Dazu ist es dann nicht gekommen. Und dann gab es einen Nachfolger und dann bin ich in einigen sehr, sehr großen Aufsichtsräten damals gewesen, teilweise heute noch. Und dann ist das bei börsennotierten Unternehmen in Amerika so, dass die Börsenaufsicht, SEC, einmal im Jahr alle Aufsichtsräte von börsennotierten Firmen mit einem Fragebogen beglücken. Mittlerweile ist das digital, wo man dann Auskunft geben muss zu sich selbst, zu seinen Aufsichtsratsmandaten. Und dann unter anderem gibt es einen Abschnitt andere Mandate, die nicht wirtschaftsbezogen sind, also Rotes Kreuz oder Museen oder was auch immer. Und unter dieser Rubrik hatte ich immer angegeben die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Und da war ich dann zum Schluss Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und das hatte ich auch immer angegeben. Und dann hörte ich aus der Gerüchteküche, dass Herr Lauterbach eine Beziehung hatte zu der Justiziarin der FN, Frau Winter. Und das hielt ich für kritisch und habe gedacht, bevor das jetzt da auffällt, trittst du einfach zurück und dann brauchst du das nicht mehr anzugeben und dann ist das erledigt. So habe ich das auch gemacht, habe das dann ganz kurz und knapp kommuniziert. Und dann gibt es in Deutschland eine relativ gute Pferdesportzeitung, Reiterjournal oder Reitsportjournal, Reiterjournal.
Ja, in Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg mit einem sehr guten Redakteur, Herrn Kern. Und der sprach mich dann an und stellte dann die Frage, gibt es denn da sonst noch was? Und dann habe ich etwas gemacht, was ich hätte vermeiden können aus heutiger Sicht. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe gehört, dass es auch finanziell um die Deutsche Reiterliche Vereinigung nicht so gut bestellt ist. Und scheinbar war ich damals der Einzige, der das gehört hatte, aber in Warndorf redete man darüber bereits auf dem Marktplatz, weil eben, ich nehme mal an, ehemalige Insider wussten mehr als die Geschäftsführung. Und dann fühlte sich der Präsident dazu berufen, das zu kommentieren und hat gesagt, was Herr Riechenhain, der hat überhaupt keine Ahnung. Und das ist auch alles Quatsch. Der Herr Lauterbach wird jetzt liefern und die ganze Welt wird erstaunt sein über die positive Entwicklung der FN. Und wenige Wochen danach platzte dann die Bombe. Und dann gab es dann interne Versammlungen, Vollversammlungen, wo dann dem Präsidium und auch der Geschäftsführung nicht die
Entlastung
erteilt wurde. Und dann ging das los. Dann war ich natürlich mit einer der Nestbeschmutzer, wenn man so will, kann ich auch verstehen. Ich habe zu Herrn Lauterbach immer noch ein ordentliches Verhältnis. Muss man mal warten, wie sich das so entwickelt. Ich könnte verstehen, wenn er nicht so happy ist über das, was ich gemacht habe. Und dann gab es viele Diskussionen und dann wurde dann beschlossen, dass eine Findungskommission gegründet werden sollte, die einen Kandidaten identifizieren sollte für die Präsidentschaft. Und dann wurde ich dann von den Reitern angesprochen, nach dem Motto, meckern kann jeder, machen. Und da habe ich mich erst ein bisschen gegen gesträubt. Mir wurde das aber so verkauft, ein ganz glatter, einfacher Prozess, wie das immer war in der Vergangenheit, gab es immer nur einen Kandidaten. Und jetzt war das zum ersten Mal so, dass es drei Kandidaten gab und dass es massive Bewegungen gab, mich zu verhindern. Das führte zu dem ein oder anderen Knirschen im Gebälk. Da sind auch Leute beschädigt worden. Herr Unterlandstädter war der vierte Kandidat, wenn man so will. Der hat aber dann gleich das Handtuch geschmissen, weil er wegen eines kleinen Fotos, wo er nicht so ganz glücklich auf dem Pferd saß, aussortiert wurde oder ganz stark kritisiert wurde in den sozialen Medien. Ich kenne ihn nicht, aber das war, glaube ich, nicht fair. Wir haben Gott sei Dank das geschafft, den ganzen schwierigen Wahlprozess so durchzustehen, dass wir als Kandidaten uns sehr demokratisch gezeigt haben. Noch in der entscheidenden Sitzung hat Herr Mayer mir dann gratuliert und wir haben uns, den kenne ich, ein sehr guter Geschäftsmann, der sicherlich auch dazu in der Lage gewesen wäre, das zu machen. Und der dritte Kandidat kam aus dem Ministerium, hätte auch das Potenzial gehabt. Also es ist natürlich schon ein Amt, was großes Interesse hat. Da war Frau von der Leyen mal im Gespräch und Karl Theodor zu Guttenberg. Also von daher nehme ich das schon ernst, weiß um die Bedeutung dieser Position und gebe mir Mühe, jetzt aus der FN wieder die beste Sportorganisation Deutschlands und den solidesten und besten Reitsportverband der Welt zu machen.
Was hat dich angetrieben, das zu tun? Denn wenn man einmal dein Leben ansieht, du hättest ja wunderbar in Amerika leben können, du bist da verwurzelt, familial, privat, bist oft in Deutschland gewesen, bist ja auch als internationaler Dressurrichter über Jahrzehnte regelmäßig nach Deutschland gekommen, auch in dieser Funktion. Trotzdem hat das, glaube ich, der eine oder andere erwartet, du bleibst doch auf der anderen Seite des Atlantiks. Nein, du hast dich anders entschieden. Was ist die entscheidende Motivation für dich gewesen?
Also erstmal kann man das, glaube ich, nur machen, wenn man hier präsent ist. Ich hoffe, dass das in Zukunft etwas weniger ist, als das heute der Fall ist, weil ich ja heute eigentlich zwei Jobs gleichzeitig ausfülle. Einmal Präsident und dann bin ich ja so eine Art Reserve-Generalsekretär zusammen mit Herrn Peiler. Ich wollte gerne gucken, ob man dieses Amt des Generalsekretärs, das werden wir in Zukunft Vorstandsvorsitzende nennen, intern besetzen kann. Da gab es viel große Skepsis nach dem Motto, die sind alle, haben alle Dreck am Stecken, was für Herrn Peiler definitiv nicht zutrifft. Und ich habe gesagt, ich gucke mir das erstmal intern an, um dann rauszubekommen, ob es eine interne Lösung gibt. Und von daher bin ich da jetzt stark im Geschirr, sieben Tage die Woche, aber sehr intensiv und Herr Peiler sagt dann immer, der redet auf jeder Kirmes. Das ist nicht ganz falsch. Also ich habe viele Verpflichtungen angenommen, um wieder das Image so ein bisschen zu reparieren, um darzustellen, dass wir ein Team sind, was die Aufgabe ernst nimmt und was auch das Ohr auf der Schiene hat, das Ohr am Volk hat. Was mich motiviert hat, war, mir hat das wirklich in der Seele leid getan, zu sehen, wie es um die FN bestellt war. Und ich habe gedacht, wenn du das kannst, dann musst du da deinen Beitrag leisten. Also so ein bisschen die Amerikaner sagen, Payback to Society. Also ich habe ja vom Reitsport insofern profitiert, als ohne den Reitsport meine Karriere gar nicht zustande gekommen wäre. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, da so ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten.
Was zurückzugeben, ja, das finde ich eine sehr, sehr ehrenvolle Ansicht, die du hier schilderst. Die Familie, wie bringst du das in Balance?
Ja, gar nicht. Also ich bin ja jetzt, wir haben aus der Klaas-Zeit noch ein Häuschen in Ostbevern, also da bin ich dann eingezogen. Gott sei Dank war das betriebsfertig, ich brauchte nur die Tür aufzuschließen und fand dann meine alten Boxershorts, die mir wieder passten, nachdem ich etwas abgenommen hatte. Und ich sehe meine Frau, die war jetzt mal zwei Wochen hier und ich war einmal in diesem Jahr ein paar Tage wieder in USA, eigentlich nur um meine jährlichen Checks zu machen, weil ich hier nicht dann neue Ärzte ausfindig machen musste. Gute Nachricht ist, alles ist im grünen Bereich, aber meine Familie sehe ich eigentlich sehr, sehr wenig. Wir haben aber ein tolles Verhältnis, ich bekomme immer Anrufe, Videocalls, also Familienleben findet statt, wie die in modernen Zeiten über die sozialen Medien.
Das sind große Vorteile, die das bietet. Und also die Engländer würden sagen, du wirst supported von der Familie. Und das, glaube ich, ist wichtig, denn ja, sonst würde es ja nicht gehen.
Also ich würde mal sagen, meine Frau toleriert das. Ob sie das wirklich gut findet, eher wahrscheinlich nicht. Wir haben einen kleinen Reitstall in Amerika. Da wohnen unsere eigenen Pferde, alles selbst gezüchtete Pferde. Esel, Ponys, Fische, Bienen, Hühner, also ein kleines Biotop. Meine Frau ist eine ganz, ganz große Tierfreundin und meine Tochter auch. Und das färbt natürlich ab. Wir sind also nehmen den Tierschutz und das Tierwohl, besonders auch für die Pferde, sehr, sehr ernst.
Und damit sind wir beim Thema, wo steht die Reiterei heute? Das Thema FN bist du dabei, mehr und mehr in den Griff zu kriegen, das Organisatorische. Aber wie würdest du einem Journalisten sagen, ich bin ja kein Journalist, aber wie würdest du auf die Frage antworten, was sind die Herausforderungen des Pferdesportes im Jahr 2025?
Du wärst vermutlich ein erstklassiger Journalist. Journalisten haben ja meistens keine Berufsausbildung, von daher wärst du schon eine Ausnahme, weil du ja nicht nur eine Berufsausbildung hast, sondern auch erfolgreich warst im Beruf. Neu ist, da kann man sich jetzt drüber aufregen oder nicht, der normale Bürger hat heute Möglichkeiten, sich auszudrücken und große Zahlen von Menschen zu erreichen. Früher musste man dann irgendwie einen Zugang haben zur Presse. Heute kann man auf den sozialen Medien und je nachdem sogar als Einzelkämpfer eine große Reichweite erreichen. Und da kann man sich jetzt drüber aufregen oder nimmt das so, wie es ist. Ich nehme das mal erst so, wie es ist. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich besser wäre, wenn die Beiträge nicht anonym erfolgen würde, sondern wenn derjenige, der sich da äußert, auch seinen Namen nennen könnte, weil das halte ich für ethisch vernünftiger. Aber die meisten Leute kann man irgendwo dann doch letztlich erreichen. Was ich positiv empfinde, ist ein ganz, ganz hohes Interesse am Reitsport und an den Pferden. Das wäre ja nicht so, dass sich solche Aufregungen und solche Diskussionen ergeben würden, wenn der Reitsport uninteressant wäre. Und wie ich das erkläre, ist immer so, wenn ohne den Reitsport würde das Kulturgut Pferd nicht mehr existieren. Weil wir wissen schon, wie schwer das ist, den Wolf wieder zu renaturieren. Und bei Pferden, hatte ich das hier in Deutschland, wäre das eigentlich unmöglich. Die würden alle dann irgendwo in der Wurst enden, weil könnte ja keiner diese Zahlen von Pferden erhalten. Und die Reiter unterstützen und kümmern sich um das Wohlbefinden der Pferde mit viel Zeitaufwand und finanziellem Aufwand. Und man muss das so ein bisschen vergleichen mit dem Menschen. Also Menschen brauchen auch Bewegung und Gymnastik und Sport. Und das brauchen Pferde auch. Pferde, die wir ja in Gefangenschaft halten, wenn man so will. Da reicht es nicht, wenn die auf einer Weide ein bisschen rumturnen, sondern die müssten fit gehalten werden, gymnastiziert werden. Und das machen unsere Reiter, sowohl die Springreiter als auch die Buschreiter oder die Fahrer und vor allen Dingen die Dressurreiter. Und das muss man so ein bisschen sehen wie Aerobic, was die Pferde da machen mit den Reitern. Und ich würde mal sagen, 99% der Reiter lieben ihre Pferde und sind sich auch der Aufgabe bewusst und wollen, dass ihre Pferde glücklich sind. Und dann gibt es wie überall schwarze Schafe. Da sind wir dann aber auch als Organisation gefordert, systematisch da vorzugehen. Ich habe gerade einen Vorschlag gemacht, dass wir die Mindeststrafen für Vergehen, besonders im Bereich Tierschutz, verdoppeln. Die Maximalstrafe verdoppeln, damit man auch klar macht, wenn da jemand gegen den Tierschutz verstößt, dass es auch Konsequenzen hat.
Wie wird der Verband, also neben der Bestrafung, wie wird der Verband weiter vorgehen? Was sind so die Herausforderungen, die jetzt unmittelbar vor dir liegen, wenn wir das Organisatorische mal weglassen? Was wird der Reiter, die Reiterin, was wird der Züchter, die Züchterin spüren?
Also erstmal müssen wir etwas aktiver an die Öffentlichkeit gehen. Wir haben damit begonnen und machen jetzt regelmäßig sogenannte Stallgespräche. Da können Leute teilnehmen und da stehe ich persönlich, sagen wir mal, Rede und Antwort. Und das ist ein kleiner Bestandteil. Viel muss passieren im Bereich Ausbildung. Wir haben eine erste Veranstaltung gemacht, nur mit den Kaderreitern Dressur, über das Reiten auf dem Vorbereitungsplatz, weil das immer wieder kritisch beäugt und diskutiert wird, und haben dafür gesorgt. Wir haben vor 10 Jahren Richtlinien für das Reiten auf dem Vorbereitungsplatz in der Dressur verfasst, und das ist gut, wenn man das nach 10 Jahren nochmal überprüft. Das meiste davon hat nach wie vor Geltung, und wir haben das jetzt nochmal so gemacht, dass alle jetzt, wie die Amis sagen, aligned sind, also alle sind jetzt auf derselben Informations- und Einstellungsbasis, und das wollen wir jetzt in ein paar Wochen dann auch etwas breiter machen bei einer Veranstaltung, die für jeden zugänglich ist, kritischerweise gegen Bezahlung. Aber die FN muss auch für bestimmte Dinge honoriert werden, und wir brauchen die Kohle, weil wir wollen ja wieder auch langfristig finanziell stabil sein. Das ist eigentlich sichergestellt in der Zwischenzeit. Und dann müssen wir die Berufsreiter auch für uns gewinnen. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch geführt mit der neuen Leiterin der Deutschen Reitschule hier in Warendorf, die auch auf derselben Basis denkt wie wir. Da gab es auch einen kritischen Fall. Die haben also einen Mitarbeiter angestellt, der wohl Tierquäler ist. Der hat das aber wahrscheinlich nicht bei der FN gemacht, sondern vorher. Und dann ist das natürlich bei Angestellten im öffentlichen Dienst nicht so einfach, sich von denen zu trennen. Also der wird uns noch eine Zeit lang begleiten, und ich hoffe, dass wir den missionieren können und dass wir das schaffen können, dass der auch wieder sich den ethischen Grundsätzen verpflichtet fühlt. Aber das Problem ist so ein bisschen so, das hat sich ja ganz schnell verändert. Also viele Dinge, die früher erlaubt waren, sind heute nicht mehr akzeptabel. Gibt es ja auch in anderen Bereichen in der Tierzucht, bei Rindern, Schweinen, Hühnern, bei Hunden. Früher wurden die Hunde kopiert. Die Ohren wurden entsprechend den Vorstellungen der Besitzer operiert und alles Mögliche. Das ist heute alles nicht mehr machbar. Gott sei Dank in Deutschland nicht mehr machbar. In den USA wird das teilweise noch gemacht. Und so haben sich also die Vorstellungen der Gesellschaft haben sich natürlich geändert. Und da müssen wir sehen, dass wir diesen Vorstellungen auch gerecht werden. Und wir müssen den normalen Menschen erklären, was wir machen.
Noch 2 Abschlussfragen. Aachen 2025 liegt hinter uns. Aachen, die Weltmeisterschaft 2026 ist vor uns. Bis auch nach 2028 Los Angeles Olympische Spiele ist es auch nicht mehr lange hin. Wie steht die deutsche Reiterei, die olympische Reiterei im Augenblick da aus der Sicht des Präsidenten Martin Richenhagen?
Eigentlich top. Also wir haben in Aachen jetzt nicht alle vorderen Plätze belegen können, was aber für den Sport gar nicht so schlecht ist. Ich persönlich hatte in der Dressur ganz klar Isabel Wert vorne gesehen. Ich kann aber verstehen, was ich nicht so gut finde, ist, dass einzelne Richter, die dann sich so begeistert haben für diesen jungen Belgier und sein wunderschönes Pferd, dann so ein bisschen ausgerastet sind und dadurch das Ergebnis gemacht haben. Ein tolles Pferd. Was ich gut finde, ist, dass jemand quasi aus dem Stand das schafft, in Aachen zu gewinnen. Und insgesamt, glaube ich, haben wir aber eine gute Mannschaft jetzt, die wir da ins Rennen schicken können. Und da muss man gucken bis zur Weltmeisterschaft. Die Pferde müssen natürlich auch fit bleiben. Das ist bei den Dressurpferden immer so ein Thema. Da muss man überlegen, müssen wir eigentlich darüber nachdenken, sind die Anforderungen zu stark? Belasten wir unsere Pferde zu sehr? Das ist schwer, sowas zu diskutieren, weil es gibt nur wenig Bereiche, wo Leute weniger änderungsbereit sind als in der Dressur. Also das ist so ein Thema, da muss man vorsichtig mal drüber nachdenken. Die Springreiter sind in gutem Zustand. Da wird natürlich kritisch hingeguckt, wie die Pferde so springen. Und da gibt es Pferde, die sind extrem schnell und springen extrem hoch. Und dann ist die Frage, wie kann man sowas erreichen? Ist das die Genialität der Reiter oder vielleicht auch, ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist natürlich auch die Zucht. Da gucken wir genau hin, aber wir haben sowohl im Springen als auch in der Dressur ein gutes Team und im Busch eigentlich auch. Im Fahren sind ja seit einigen Jahren, da kommt man an dem australischen Boyd Axel kaum vorbei, der auch in der Zwischenzeit natürlich nicht mehr in Australien wohnt. Und von daher haben wir da noch etwas zu tun. Und dann die Vielseitigkeitsreiter suchen eigentlich Sponsoren. Die haben eine Initiative jetzt auf die Schiene gebracht, das heißt Road to LA, also der Weg nach Los Angeles. Das ist ein teurer Sport und wir haben superklasse Reiter. Wir haben aber nicht genug Pferde und da brauchen wir eigentlich Leute. Da gibt es Leute, die uns super unterstützen und wir haben mehr Reiter als Pferde und da müssen wir überlegen, ob es uns gelingt, da noch Kräfte zu mobilisieren. Die Pferde müssen eigentlich jetzt schon identifiziert sein, wenn sie es bis LA schaffen wollen.
Das ist das Thema Spitzensport. Sieht also positiv aus mit Herausforderungen, ohne die wäre es ja auch langweilig. Jetzt zu dem anderen Thema Reitvereine. Wie kriegen wir die Mitglieder, die wir haben, weiter begeistert? Wie kriegen wir neue Mitglieder? Ich glaube, die Zahl 700.000 ist so ausgegeben. Und der Bereich, den ich ja unter anderem auch mit geleitet habe, viele Jahre, Jahrzehnte, Bereich der persönlichen Mitglieder. Auch da ist ja eine Zahl von 60.000 in den Raum gestellt worden. Wie soll das erreicht werden?
Also wir haben gestern eine Sitzung gehabt mit der mit den Verantwortlichen für Luxemburg. Jetzt kann man sagen, kein besonders großes Land, aber Reitsport begeistert. Und wir haben uns mit denen mal unterhalten darüber, was die eigentlich besser machen als wir. Die sind wesentlich schneller, die sind wesentlich unbürokratischer. Da müssen wir auch wieder hin. Wir haben mittlerweile eine LPO, die kann kaum einer verstehen. Und die auch von der falschen Voraussetzung ausgeht. Das ist so eine Art Misstrauensdokument. Und früher war das mal so, dass man davon ausgegangen ist, dass eigentlich die Reiter auch das Beste wollen für ihre Pferde und für den Sport. Ich stelle mir vor, dass wir ganz schnell eine vereinfachte LPO auf die Schiene bringen mit einer Präambel, so ähnlich wie im Grundgesetz, das Wohl des Pferdes ist unantastbar oder irgendwie sowas, wo wir uns alle darauf verpflichten. Die Luxemburger berichteten darüber, dass es in Frankreich einen Boom gibt im Reitsport für Kinder. Und die machen das anders als wir. Und die sagten, ja, die Deutschen, die sind ja dermaßen steif, wenn es um Kinder im Reiten geht, und kritisierten die Führzügelwettbewerbe, wo die dann zwar formell richtig angezogen sind, aber dann die Frage gestellt wurde, was soll daran eigentlich Spaß machen? Und die Franzosen scheinen das anders zu machen, viel mehr spielerisch, weniger organisiert. Und das, muss ich sagen, wusste ich nicht. Und das wäre jetzt die nächste Aufgabe, dass wir uns mal angucken, was machen eigentlich andere Nationen, besonders die Franzosen, besser als wir. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass Best Practice, also dass die kann ja nicht die FN umsetzen, das müssen ja die Landesverbände machen, dass wir mit den Landesverbänden ins Gespräch kommen. Ich bin jetzt rumgefahren, ich habe alleine mit Herrn Peiler, glaube ich, 8000 Kilometer in den letzten 6 Monaten absolviert und dann kommen noch mal ein paar Tausend mit Herrn Miesner dazu. Bei dieser Rundreise durch die verschiedenen Verbände fällt einem auf, dass die unterschiedlichsten Lösungen haben und da sind teilweise auch tolle Ideen bei, die aber nicht ausgetauscht werden zwischen den Verbänden. Und da muss man meiner Meinung nach hin, dass wir das, was man so Best Practice nennt, auch kommuniziert wird. Ich sage mal ein Beispiel, die Rheinländer in Langenfeld, die haben ein paar Chattis angeschafft und die haben einen Laufstall dafür. Und dann kommen die Kinder dahin, können damit spielen, können die putzen und so weiter und ermöglichen einen ersten Kontakt zum Pferd und dann können die nachher auch reiten. Oder die Baden-Württemberger haben veranstaltet ein Symposium zum Thema Tierschutz. Da waren über 200 Leute da und großes Interesse, kostete genauso viel wie unsere Veranstaltung, nämlich 85 Euro. Es gab aber eine Suppe, also von daher müssen wir uns da noch ein bisschen anstrengen. Tolle Veranstaltung, also da muss man mal gucken, was können eigentlich diese Tierschutzveranstaltungen, war ich zum Beispiel der Meinung, die müssten jetzt alle machen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Also man muss mal gucken, da gibt es dieses, wie die Amerikaner sagen, Not-Invented-Here-Syndrom. Also wenn etwas nicht vor Ort erfunden worden ist, dann hat man eine gewisse Skepsis. Und im Bereich persönliche Mitglieder bin ich mit persönlichem Beispiel vorangegangen und meine 7 Enkelkinder und meine 3 Kinder plus deren Ehepartner sind alle persönliche Mitglieder geworden. Und man muss also da auch überlegen, was können wir machen, um Mitglieder wieder zu gewinnen. Nicht alles ist Angebot, viel ist auch persönliche Ansprache. Ich kann mich erinnern, Volker Moritz ist immer rumgereist und hatte immer ein DAR-Aufnahmeformular in der Tasche. Also da muss man, glaube ich, da ist viel Einzelarbeit. Bist du persönliches Mitglied? Natürlich. So, du müsstest eigentlich permanent immer Leute ansprechen und sagen, man ist erstaunt, dass Leute, die ganz eng am Reitsport dran sind, trotzdem nicht persönliche Mitglieder sind. Nicht, weil sie was dagegen hätten, sondern weil sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, ne?
Damit hast du, Martin, mir eigentlich wunderbar die Brücke gebaut zu meinem letzten Gedanken. Ich würde dich gerne bitten, ein Schlusswort zu sprechen. Und zwar vor dem Hintergrund, was empfiehlst du jemandem, wenn er reiten soll? Was ist das, was du sagst, das ist das, was dich geprägt hat, was vielleicht andere Menschen prägt? Was wäre aus dir geworden, wenn du das Thema Pferd nicht gehabt hättest, wenn du so geworden wärst, wie es sich dein Vater gewünscht hätte? Und insofern glaube ich gerade, weil du ja das ein Verkaufsgenie bist, wie verkaufst du die Reiterei anderen Menschen? Das würde ich gerne als Schlusswort jetzt von dir hören. Ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts unheimlich wichtig.
Ja, also bei mir zu Hause steht in der Küche am Schrank ein Spruch, der heißt, Dressage is poetry in motion. Also Dressur ist eigentlich Dichtung in der Bewegung, Kunst in der Bewegung. Da muss man ein bisschen sich mit beschäftigen. Ich glaube, dass Pferde eine ganz tolle Eigenschaft haben, die wir Menschen nicht so haben. Pferde begegnen einem jedem Menschen gegenüber ohne jeden Vorbehalt. Spielt keine Rolle, ob man FN-Präsident ist oder FN-Botschafter oder berühmter internationaler Richter oder ob man Millionen hat oder am Existenzminimum arbeitet. Pferde sind völlig frei von allen Vorurteilen. Das ist eine tolle Erfahrung und dann, wenn man sich ein bisschen damit befasst, stellt man fest, Pferde kommen auf einen zu. Pferde suchen eigentlich den Kontakt und ich habe das in Aachen erlebt. Da hatte eine Schülerin von Jessica Werndl eine Stute mit und die Boxentür stand offen und ich saß davor, weil wir warteten und dann streckte die immer den Hals raus und fing an mal zu gucken, wer sitzt denn da. Also solche Erlebnisse, ich habe auch das Glück, eine Stute zu haben. Herr Peiler war völlig hin und weg, als wir da waren, um ein paar Fotos zu machen. Ich habe eine Stute, die hat auch so ein bisschen Neugier, ist aber extrem lieb, wenn man so will. Es gibt auch Pferde, die weniger lieb sind. Wir haben auch einen, der beißt immer mal gerne, hat dem keiner beigebracht, aber da hat er Spaß dran. Also Pferde sind Lebewesen, die einem helfen, wieder die Füße auf den Boden zu bekommen, sich zu entspannen, und wirklich ein echtes Naturerlebnis zu haben und einem auch den Zugang zu Tieren zu ermöglichen. Ich habe festgestellt, Leute, die Hunde mögen, mögen auch Pferde und umgekehrt. Es gibt Leute, denen fehlt dieser natürliche Umgang zu Pferden oder auch zu Tieren. Und das ist, glaube ich, eine Vision, die ich so hätte, dass wir den Pferden vorbehaltlos begegnen und auch den Reitern, weil ohne die Reiter hätten wir die Pferde nicht.
Martin, ich danke dir für das Schlusswort, für das Statement. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel Freude an deiner Präsidentschaft hast, dass du die Höhen und die Tiefen, die man hat, gut überstehst, dass du ein Präsident wirst, der im Nachhinein genauso populär ist, wie es Graf Landsberg war, wie es Breido Graf zu Rantzau gewesen ist, sicherlich auch Herr Thumann, der nur eine kürzere Zeit Präsident gewesen ist. Aber das Wichtigste ist, dass du Freude daran hast. Und wenn du die Freude hast, bin ich sicher, haben wir Reiter, wir Mitglieder in Vereinen als persönliche Mitglieder auch Freude. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir eine starke FN haben, eine meinungsstarke, eine FN haben, die eine Richtung vorgibt, die eine Dienstleistungsmentalität aber auch widerspiegelt. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Das sehe ich als ehemaliger FN-Mitarbeiter noch als Ausbildungsbotschafter bis Ende des Jahres. Und ich werde mein Herz immer für die FN schlagen lassen. Und ich bin dankbar, dass du Präsident bist und besonders dankbar, dass du mir eben Rede und Antwort gestanden hast.
Danke, ja, Martin. Danke für die schönen Worte. Also der Spaß kommt langsam. Am Anfang war es nicht so lustig und ich hatte dann auch teilweise so Phasen, wo ich gedacht habe, das kann man nicht schaffen. Es wird nicht an mir liegen, also ich werde mich da weiterhin voll engagieren und gebe mir Mühe.